Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding, live im Studio in Köln. Es ist 15.35 Uhr, Dienstag, der 25. Juni. Ich übertreibe ein bisschen, aber Sie sollen bitte nicht denken, Moment mal, die erzählt mir hier einen vom Pferd. Das passiert ja gar nicht jetzt, das ist aufgezeichnet. Diese Sendung gibt es fast immer live aus dem Studio 51 im Kölner Funkhaus. Falls nicht, dann sagen wir das. Andere machen das anders, ja, und mögen Sie denken, wen interessiert das schon? Unseren Hörer Christoph Gurlitt zum Beispiel. Er hat geschrieben, dass ihn das ärgert. Und wir haben ihn übrigens vor der Sendung gefragt, warum.
Ich finde es einfach wichtig für die Transparenz und für die Glaubwürdigkeit des Moderators oder der Moderatorin, hier alles offen zu legen. Nicht nur den Inhalt der Sendung, sondern auch das Wie und das Was. Ich nehme das jetzt im Fernsehen wahr, in der Tagesschau oder im Heute-Journal oder der Tagesthemen, dass hier gesagt wird, das Interview haben wir vorher aufgezeichnet. Manchmal wird sogar gesagt, wie viele Stunden vorher. Es beruhigt auch den Moderator, wenn er die Zeit und so weiter dazu sagt. Denn wenn in der Zwischenzeit etwas Wichtiges in dieser Sache passiert ist, dann ist der Moderator nämlich fein raus. Es kam schon vor, dass Moderatoren etwas gesagt haben, wo von morgen geredet wurde. Aber es war dann heute. Und solche Widersprüche, die finde ich halt dann schon peinlich.
Unseren Hörer Christoph Gurlitt stört es also, wenn Interviews nur live klingen, aber nicht live sind. Mario Köhne auch, von Amts wegen sozusagen. Er ist Hörfunkjournalist und gehört zur Initiative Fair Radio, einer Organisation, die von Kolleginnen und Kollegen aus den öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern ehrenamtlich betrieben wird. Fair Radio setzt sich für Regeln im Hörfunk ein. So eine wie diese. Was nicht wirklich live ist, wird nicht als live verkauft. Mit Mario Köhne bin ich jetzt in Magdeburg verbunden. Live, ganz ehrlich.
Hallo, guten Tag, Frau Schmieding, Herr Köhne. Grüß Sie, hallo.
Ich grüße Sie auch. Christoph Gurlitt hat uns gesagt, dass das eine Frage der Glaubwürdigkeit für ihn ist. Muss man das wirklich so streng sehen? Wird ein Journalist nur deswegen unglaubwürdig, wenn er nicht sagt, dass ein Gespräch aufgezeichnet ist?
Ja, das ist eine schwierige Frage, aber ganz grundsätzlich hat Herr Gurlitt mit seinem Eindruck unserer Meinung nach auch komplett recht. Also wir haben ja jetzt auch den Fall, dass es tatsächlich auch einem Hörer auffällt, der sagt, man kann hören, wenn Interviews aufgezeichnet werden und spätestens, wenn tatsächlich irgendwas als live verkauft wird, was nicht live ist und eine Panne passiert, dann wird es peinlich. Und dann fragt sich natürlich auch der Hörer, der nicht so genau hinhört, Mensch, wie konnte denn das passieren? Das ist doch eigentlich live im Studio oder bin ich da jetzt belogen worden von dem Sender? Macht das nur der eine Moderator? Macht das nur der eine Sender oder machen das mehrere und mehrere Sender? Und als Otto-Normalhörer, nenne ich ihn mal, steht man dann am Ende mit so ein bisschen Ernüchterung auch da. Und es bleibt halt hängen, mein Sender hat mich belogen und erzählt das dann natürlich auch weiter. Und sagt, das ist dann alles irgendwie inszeniert. Und das schadet dann am Ende eben nicht nur dem einen Moderator und dem einen Sender, der damit aufgefallen ist, und auch der ganzen Branche, finde ich. Und eben diese negativen Eindrücke, die da hängen bleiben, die schaden dann auch dieser Authentizität, die man dem Radio immer nachsagt, diese Nähe zum Menschen. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen bleiben da auf der Strecke. Das ist leider nicht erst in Zeiten von Fake News so, sondern auch schon länger. Also Fair Radio gibt es jetzt seit fast 12 Jahren und so lange plagen wir uns mit diesem Problem rum.
Warum wollen denn Journalisten eigentlich unbedingt live klingen?
Gute Frage. Also wenn wir das wüssten, dann bräuchten wir Fair Radio nicht mehr. Also ich bin ganz ehrlich, wir hätten kein Problem damit, wenn wir uns auflösen könnten. Also wenn es keine Gründe mehr für Fair Radio geben würde. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen da so drauf sind, dass sie sagen, okay, wenn wir live dazu sagen, klingt das alles so schön und toll. Und es ist ja auch einfach gemacht. Also zum Beispiel beim Interview die erste Frage live anmoderieren und dann danach die erste Antwort abspielen. Das ist ja auch der Fall, den Herrn Gurlitt da gesagt hatte. Aber eben, ich hatte es schon gesagt, auch da passieren dann Pannen und das macht es dann peinlich. Wir haben da einige Beispiele auch bei uns auf Soundcloud hochgeladen. Da kann man sich das nochmal anhören. Und
geben Sie uns mal ein paar Beispiele, Herr Köhne. Woran kann man erkennen, dass etwas nicht live ist?
Also die Panne ist natürlich immer sehr wunderbar. Es gibt beim Westdeutschen Rundfunk mit Thomas Bug, einem Moderator bei WDR 2, der, ich glaube, ein Fahrradservice-Thema war, das anmoderiert hat, gesagt hat, jetzt ist bei mir im Studio so und so, die gibt uns jetzt den Tipp. Sag mal, was sagst denn du dazu? Und will die Antwort abfahren und in dem Moment startet der nächste Song und der Moderator sagt dann so sinngemäß, ach ja, wo ist denn das hin, was sie mir heute Mittag erzählt hat? Und bei uns als Hörfunkjournalisten kommt das natürlich entsprechend an und das sind so Situationen, das war dann natürlich auch eine Popwelle, die natürlich auch entsprechend Reichweite hat und dann fällt es auch Otto Normalhörer auf, dass das keine normale Panne war.
Ist es denn im Radio besonders schlimm, live vorzutäuschen?
Schwer zu beurteilen. Also es ist im Fernsehen ja auch, wenn da irgendwie die Leitung dann zusammenbricht, wenn irgendwie von außerhalb ein Gespräch eingespielt wird, was eigentlich live gewesen sein soll. Panne ist Panne. Ob das jetzt im Radio weniger schlimm ist oder noch schlimmer ist, kann ich als nur reiner Hörfunker gar nicht so beurteilen. Es schmerzt immer, wenn man so etwas hört. Dabei ist, kann man diesen Weg auch immer so ein bisschen umgehen. Es gibt charmante Formulierungen, die gar nicht so hölzern klingen wie dieses, das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wenn wir jetzt nicht live sprechen würden, sondern wenn das jetzt eine Aufzeichnung wäre, hätten Sie ja sagen können, Frau Schmieding zum Beispiel, wir haben vor der Sendung habe ich mit Mario Köhne vom Fairradio darüber gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, dass.
Unserem puristischen Hörer, Christoph Gullit, würde das nicht reichen. Der sagt, er möchte es wirklich klar hören, das ist aufgezeichnet. Alles andere zeigt ihm eigentlich nur, dass, also diese etwas wachsweichen Formulierungen, so hat er das ausgedrückt, sagt ihm, dass die Journalisten, die Moderatoren nicht dazu stehen, dass etwas aufgezeichnet ist. Und das macht ihn misstrauisch.
Das Misstrauen ist auch durchaus angebracht. Es gibt ja leider immer wieder Fälle, aber ich glaube, wenn Sie bei uns in der Initiative mehrere Leute fragen, kriegen Sie da auch mehrere Einschätzungen zu. Mir reicht zum Beispiel dieser Einsatz von wegen, ich habe vor der Sendung gesprochen und habe ihn zunächst gefragt. Es gibt dann auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, das muss noch ein bisschen deutlicher herausgestellt werden, aber ich glaube, da sind wir bei einer Geschmackssache. Wichtig ist, dass man nicht hingeht und sagt, ich spreche jetzt mit jemandem und spielt dann die Aufzeichnung ein.
Also Aufzeichnen ist nicht schlimm, man muss es nur dazu sagen.
Genau, also es wird nichts als live verkauft, was nicht live ist.
Mario Köhne von der Initiative Fair Radio. Vielen Dank, Herr Köhne.
Gerne.
Was das heißt und welche Folgen das hat, wenn sich Radio live anhören soll, es aber nicht ist, hat Michael Borgers für unser Portal aufgeschrieben. deutschlandfunk.de/medias res. Die Belgier hatten es bequem in diesem Jahr. Ihre Parlamentswahl fand am selben Tag wie die Europawahl, also am 26. Mai, statt. Es galt, das Abgeordnetenhaus und die Parlamente in den Regionen Belgiens neu zu besetzen. Jetzt sind alle Zettel ausgezählt und jetzt wird klar, was das Wahlergebnis für die öffentlich-rechtlichen Sender eigentlich bedeutet. Deren Aufsichtsgremien sollen ja die politischen Verhältnisse widerspiegeln. Der Verwaltungsrat des flämischen Senders VRT wird künftig zu mehr als der Hälfte von flämischen Nationalisten gestellt werden. Das sind zum einen die Vertreter der NVA, einer rechtskonservativen Nationalistenpartei, zum anderen aber der rechtsextreme Vlaams Belang, eine offen rassistische und islamophobe Partei. Da könnte in den Sendern bald kein Stein auf dem anderen bleiben, fürchten manche.
What we are afraid for is that indeed Vlaams Belang not only.
Paul Deltour ist besorgt. Er ist der Generalsekretär des Flämischen Journalistenverbands. Seine Kolleginnen und Kollegen beim flämischen öffentlich-rechtlichen Sender VRT stehen unter Druck durch den rechtsextremen Vlaams Belang.
Independence, Journalism of good quality.
Unabhängigkeit und guter Journalismus sind im Moment bedroht, denke ich, durch den Vlaams Belang, besonders wenn man deren Wahlprogramm liest.
Der Vlaams Belang ist einer der Wahlsieger in Belgien. In seinem Programm kritisiert er, dass der VRT-Sender zu positiv über kulturelle Vielfalt berichte. Zudem will er die Sendeanstalt, zumindest in Teilen, privatisieren. Deshalb ist es für Paul Deltour problematisch, dass eben die Partei ab 2020 in einem Gremium des VRT vertreten sein wird, in dessen Verwaltungsrat. Mit 2 von 12 Sitzen. In diesem Rat wird der Vlaams Belang etwa über die strategische Ausrichtung des VRT mitbestimmen und
the problem is that in the management board of VRT.
Das Problem ist, dass der VRT-Verwaltungsrat für die Finanzierung der VRT zuständig ist. Sie setzen das gesamte Budget. Das gilt für die nächsten 5 Jahre.
So Deltour. Das Gremium wird mit der neuen flämischen Regierung den Haushalt des VRT beschließen. Und je nachdem, wer auf Seiten der Regionalregierung mitverhandelt, könnte das für das Budget der VRT auch gefährlich werden, findet der Kommunikationswissenschaftler Benjamin de Klen von der Freien Universität Brüssel, VUB.
Wenn sich eine Rechtsaußenregierung bildet, dann könnte das finanzielle Einschnitte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und das könnte schlimmer sein als der Vlaams Belang im Verwaltungsrat.
Für ihn ist allerdings klar, die Redaktion bleibt gegenüber dem Verwaltungsrat inhaltlich unabhängig. Im Übrigen, so de Klen, sei der Vlaams Belang früher schon einmal im VRT-Verwaltungsrat vertreten gewesen, personell sogar stärker als vom kommenden Jahr an. Auch damals sei es der Partei nicht gelungen, das Programm des Senders zu beeinflussen. Das unterstreicht auch der Präsident des Verwaltungsrats, Luc Vandenbrande, früherer Chef der flämischen Regionalregierung. Er macht sich keine Sorgen wegen des Vlaams Belang.
Der Rat greift nie in das Programm ein und kann es auch gar nicht. Und es ist absolut nicht so, dass jemand alleine über die Finanzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestimmen kann.
Dass Politiker in öffentlich-rechtlichen Verwaltungsräten sitzen, das geht auf den Kulturpakt zurück. Den haben belgische Parteien 1972 geschlossen. Seitdem ernennen sie, gemäß ihres Anteils im Parlament, eine bestimmte Anzahl an Vertreterinnen und Vertretern, um eine politische Vielfalt in öffentlichen Kultureinrichtungen zu gewährleisten. Auch im französischsprachigen öffentlich-rechtlichen Sender RTBF in der Wallonie. In dieser Region gehört eine radikale linke Partei zu den Wahlsiegern, die marxistische PTB. Auch sie hat Ansprüche auf Sitze im Verwaltungsrat des RTBF. Dessen Präsident ist Jean-François Rasker. Schriftlich lässt er wissen, dass ihn PTB-Vertreter in seinem Aufsichtsgremium nicht beunruhigen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats unterschreibt ein Dokument, womit es sich dazu verpflichtet, den Interessen der Medienanstalt zu dienen.
Und nicht in den eigenen oder jenen der Partei. Auch Rasker versichert, sein Verwaltungsrat habe keinen Einfluss auf die redaktionelle Linie des Senders. Kommunikationswissenschaftler Benjamin de Klen unterstreicht zudem:
Die PTB ist natürlich eine radikal linke Partei, aber zu demokratischen Normen und Werten hat sie nicht dieselben Ansichten wie die radikale Rechte.
Die PTB hat es nicht zu ihrem politischen Ziel erklärt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umzukrempeln. Im Gegensatz zum flämischen Vlaams Belang, den wollen Paul Deltour und sein Journalistenverband weiter genau beobachten.
Gremien mit radikalen Parteien, die neue öffentlich-rechtliche Wirklichkeit nicht nur in Belgien. Ein Beitrag von Christoph Schäfer.
Medias Res. 60 Sekunden für
Eva Horn, ich bin Social Media Redakteurin bei Spiegel Online, freie Autorin und mach was mit dem Internet. Tatsächlich würde es mich freuen, wenn Redaktionen endlich diverser werden, wenn da nicht nur weiße, mittelalte Menschen sitzen, wenn dort Menschen sitzen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit Migrationshintergrund oder ohne, mit Behinderung oder ohne, wenn sie queer sind, heterosexuell, Männer, Frauen. Tatsächlich glaube ich, dass Redaktionen von mehr Diversität extrem profitieren können und dass das etwas ist, woran wir dringend alle zusammen in den nächsten Jahren arbeiten sollten.
SMS war gestern. Heute werden Texte, Sprachnachrichten und Fotos per Messenger-Dienst verschickt. Platzhirsch ist WhatsApp. Wer diese App nutzt, hat mit ihr meistens längst das Private verlassen. Rings um die Broadcasting-Funktion bei WhatsApp ist eine ganze Industrie entstanden. Das Netz wimmelt von Tipps, wie man per WhatsApp-Newsletter kommunizieren, Gemeinschaften bilden und Geld verdienen kann. Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Bolsonaro soll damit sogar seine Wahl gewonnen haben. WhatsApp gehört zu Facebook und Facebook sagt, jetzt ist Schluss. Ab dem 7. Dezember bekommen es Unternehmen mit den hauseigenen Juristen zu tun, wenn sie weiterhin Newsletter über den Messenger-Dienst verschicken. Bedauern aller Orten, vor allem bei Rabatt- und Urlaubsanbietern. Doch auch Medienunternehmen nutzen die Newsletter, die Rheinische Post zum Beispiel. Dort verantwortet Daniel Fiene die redaktionelle Digitalstrategie. Guten Tag, Herr Fiene.
Guten Tag, Frau Schmieding.
Wir sind live.
Wir sind sehr live, das freut mich auch sehr.
Was sind das für Newsletter, die Sie verschicken?
Die Newsletter, die wir verschicken, haben drei Schwerpunkte. Sehr beliebt ist vor allen Dingen sind unsere Regio-News. Pünktlich zum Feierabend, wenn viele auf dem Weg sich nach Hause machen, bekommen sie einen Überblick über die 10 bis 12 aktuellsten Geschichten aus dem Rheinland. Dann haben wir morgens eine Sprachnachricht, die wir verschicken, so ein 10-minütiges Update, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. Und wir haben auch ein sportliches Update mit den Sportvereinen aus der Region. Das wird von unseren Lesern seit einigen Jahren sehr gern genutzt.
Und wie geht es damit jetzt weiter? Über WhatsApp können Sie die ja nun bald nicht mehr verschicken.
Tja, das ist die große Frage. Da müssen wir uns was Neues überlegen. Tatsächlich ist es so, dass Facebook Medienhäuser in Deutschland informiert hat, die Newsletter über WhatsApp anbieten, dass das noch bis Dezember geduldet wird. Dann ist tatsächlich Schluss. Und bis dahin haben wir jetzt noch ein paar Wochen Zeit oder Monate Zeit, uns zu überlegen, was könnten alternative Wege sein, was ich persönlich sehr bedauerlich finde, weil wir gemerkt haben, dass das ein Kanal ist, der besonders von der Nutzerseite sehr beliebt ist. Also es ist nicht nur so, dass die Nutzerzahlen steigen, sondern dass wir auch sehr viel interessantes Feedback bekommen, wenn wir mal eine Nachricht etwas zu spät schreiben, dann kommt gleich eine besorgte Nachfrage, ob auch alles okay bei uns ist. Uns wird ein schönes Wochenende gewünscht. Heute hat jemand geschrieben, hoffentlich wird es bei euch nicht zu heiß. Also da ist ein richtig reger Austausch, wie ich das sonst selten bei einem digitalen Kanal erlebe.
Aber so richtig sauber war das von Anfang an ja nie. Herr Fiene, warum hat sich denn die Rheinische Post überhaupt darauf eingelassen, wenn das eigentlich von Anfang an ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen war?
Also als die verschiedenen Medienanbieter in Deutschland tatsächlich mit ihren Newslettern gestartet sind, war das noch gar nicht so sehr geregelt, wie WhatsApp tatsächlich auch für Nachrichten genutzt werden kann. Es war für uns auch erstmal ein Experiment, ob das überhaupt genutzt werden kann. Da war auch klar, dass Facebook bzw. WhatsApp dann auch noch Funktionalitäten entwickeln würde, wie Unternehmen auf der Plattform unterwegs sind und dass man dann in der Form guckt, was so graswurzelmäßig in der Zwischenzeit entstanden ist, dann auch richtig auf die Schiene bringt. Und wir haben halt festgestellt, dass die Nutzer, ich war da erst selbst sehr, sehr skeptisch, diesen Kanal lieben. Jetzt leider ist dann halt Facebook, aber jetzt bei der, nachdem sie ihre Hausaufgaben gemacht haben und auch sich überlegt haben, wie kann Unternehmenskommunikation auf WhatsApp aussehen, zu dem Schluss gelangen, dass so eine Kommunikation im Newsletter-Format nicht zum Konzept gehört. Sondern dass eine individuelle Kommunikation zwischen Unternehmen und Nutzern dann bevorzugt wird. Und das kann ich nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen.
Was steckt denn Ihrer Ansicht nach tatsächlich hinter dieser Maßnahme von Facebook, das jetzt zu verbieten, bei WhatsApp die Newsletter zu verschicken? Also 2020 soll ja Werbung bei WhatsApp in der Statusfunktion von dieses Messenger-Dienstes möglich sein. Kann es also sein, dass Facebook jetzt entdeckt, Moment mal, mit den Newslettern verdienen wir überhaupt gar kein Geld zurzeit. Wir wollen lieber tatsächlich eigene Werbung senden.
Ja, das ist ein interessanter Gedanken, den Sie da äußern und ich glaube, den würde ich überhaupt nicht von der Hand weisen. Auf der einen Seite muss man tatsächlich sehen, ich glaube, ein Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass Facebook immer gerne argumentiert, naja, wir versuchen unsere Dienste so zu gestalten, wie es der Nutzer möchte und wir haben eindeutig festgestellt, dass die Nutzer überhaupt nicht möchten, dass sie Newsletter dort bekommen. Wenn ich jetzt aber mit ganz vielen Medienkollegen in Deutschland spreche, wie ihre Newsletter-Angebote so ankommen, was es da für ein Feedback gibt und auch das Feedback, was wir von den Nutzern sehen, dann sehe ich da ein gegenteiliges Interesse. Jüngst gab es den Digital News Report vom Reuters Institute der Oxford University, der sich angeschaut hat, welche Apps zum Nachrichtenkonsum genutzt werden. Und da war WhatsApp für Deutschland auf Platz 3. Meistens sind das Links, die einfach geteilt werden, privat. Und dass da künftig dann Newsletter keine Rolle mehr stattfinden können, obwohl es da offensichtlich ein Interesse gibt. Das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar.
Noch ganz kurz zum Schluss, müssen sich denn eigentlich die Empfänger des Rheinischen Post-Newsletters jetzt Gedanken machen, Ärger mit Facebook zu kriegen?
Nein, das auf gar keinen Fall. Den Anbieter, den wir nutzen zum Versand, der hat auch eine Partnerschaft mit Facebook. Also da ist alles in trockenen Tüchern.
Daniel Fiene, Leiter des Audience Engagement Teams der Rheinischen Post. Vielen Dank.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Wie erreichen wir zukünftig unsere Leserinnen und Leser? Daniel Fiene von der Rheinischen Post, den wir ja eben gerade gehört haben, ist nicht der Einzige in der Zeitungsbranche, der sich darüber den Kopf zerbricht. Antworten auf solche Fragen suchen wir bei Medias Res in unserer Reihe Neues von nebenan. Wie können Lokal- und Regionalzeitungen der Konkurrenz aus dem Netz trotzen und überleben? Woher kommt das Geld für Journalismus aus der Nachbarschaft? Christoph Sterz hat die letzte Frage präzisiert. Müssen wir jetzt vielleicht alle den Lokalzeitungen helfen mit öffentlichem Geld? Wir wären nicht die Ersten.
Eine Finanzspritze von der Allgemeinheit bekommen Zeitungsverlage in vielen europäischen Ländern, zum Beispiel in Österreich, in den Niederlanden oder in Frankreich. In Deutschland gibt es dagegen keine staatliche oder öffentliche Presseförderung. Und das soll auch so bleiben, meinen Zeitungsmanager wie der NRW-Geschäftsführer der Funke Mediengruppe, Thomas Kloss.
Wir wollen einen unabhängigen Journalismus und unabhängig bleiben. Ich glaube, dass nach den Subventionen wir eine Glaubwürdigkeitsdebatte sehr schnell bekommen würden. Auf der anderen Seite sehen wir es schon als sinnvoll an, dass wir Entlastungen bei den Sozialabgaben zum Beispiel haben, dass man darüber diskutieren kann über Steuerbefreiungen. Das sind für uns gehbare Wege.
Allerdings wird hinter den Kulissen im Moment über mehr gesprochen. Das Fachmagazin Horizont berichtet über eine mögliche direkte Infrastrukturförderung für Logistik. Das könne bedeuten, dass die Verlage vom Staat für jede zugestellte Zeitung einen bestimmten Betrag bekommen. Der Zeitungsverlegerverband BDZV und das zuständige Bundesarbeitsministerium bestätigten unserer Redaktion, dass es Überlegungen gibt, die Verlage bei der Zeitungszustellung finanziell zu entlasten. Noch sei nichts entschieden, hieß es aus dem Ministerium. Aber egal, wie die finanziellen Hilfen genau aussehen könnten, das Gießkannenprinzip wäre dabei keine gute Idee, meint Journalistikprofessorin Wiebke Möhring von der TU Dortmund.
Wenn wir sozusagen jetzt über eine öffentliche Förderung nachdenken, dann muss man natürlich die Förderbedingungen ein bisschen stärker sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen und unter anderem aber auch klar machen, warum hat diese Zeitung, dieses Medienhaus jetzt an dieser Stelle ein wirtschaftliches Problem und was hat sie schon auch an Maßnahmen ergriffen. Ich will sagen, es kann ja nicht sein, dass dann durch eine öffentliche Förderung Managementfehler gegenfinanziert werden.
Fallstricke gibt es also genug, weswegen Thüringens Kulturminister Benjamin Emanuel Hoff auf andere Möglichkeiten hinweist, Lokaljournalisten zu unterstützen. Der linken Politiker zielt dabei vor allem auf junge Journalistinnen und Journalisten.
Der Einsatz von Bund-Land finanzierten Mitteln aus dem Steuerbeitrag für eine Stiftung, die sich der Förderung von Qualitätsjournalismus und Nachwuchsförderung widmet, finde ich ein interessantes Modell. Noch interessanter fände ich es, wenn hier die öffentliche Hand und private Konzerne sich gemeinsam zusammentun würden, um dies zu unterstützen.
Eine solche große Stiftung gibt es aktuell nicht. Und anders als zum Beispiel in den USA ist stiftungsfinanzierter Journalismus in Deutschland bisher noch selten. Er wäre aber eine von mehreren Möglichkeiten, aus dem Finanzproblem im Lokaljournalismus herauszukommen. Und Medienpolitiker Hoff hat da auch noch eine weitere Idee.
Wenn Dumont die Mitteldeutsche Zeitung verkaufen will, warum bilden nicht Abonnentinnen und Abonnenten der Mitteldeutschen Zeitung nach dem Vorbild der Taz auch eine Genossenschaft und sagen, wir müssen uns doch jetzt nicht von einem Kölner Konzern vorschreiben lassen, was für eine Zeitung wir lesen. Das entscheiden wir selbst, weil auch das gehört 30 Jahre nach der friedlichen Revolution zur Souveränität von Ostdeutschen, eben zu sagen, wir haben Erfahrungen mit genossenschaftlichen Modellen, warum dann auch nicht eine Zeitungsgenossenschaft machen?
Eine Nummer kleiner, aber dafür auch eine Nummer realisierbarer, wirkt da ein anderer Plan, den die Bundesländer gerade diskutieren. Über eine Bundesratsinitiative will das Land Nordrhein-Westfalen erreichen, dass nicht kommerzielle journalistische Projekte in Zukunft als gemeinnützig anerkannt werden können. Das würde Steuervorteile bieten und die Möglichkeit, Spendenbescheinigungen auszustellen. Auch das könnte, zumindest im Kleinen, dabei helfen, Journalismus vor Ort im Lokalen zu stärken.
Alle Beiträge zur Reihe Neues von nebenan gibt es online auf unserem Medias Res Portal. Ich glaube, wir müssen alle keine Propheten sein, um zu wissen, was morgen in den Zeitungen stehen wird. Ja, auch an der Ostsee ist es heiß.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Lars Fedköter, leitender Redakteur der Lübecker Nachrichten. Wir machen auf optisch mit der Schlagzeile Cool bleiben. Dort haben wir Menschen, die sich am Springbrunnen am Klingenberg, einem zentralen Platz in der Lübecker Altstadt, ein bisschen Erfrischung verschaffen. Und das setzen wir fort im Blatt mit den kühlsten Stellen, die man jetzt im Moment aufsuchen kann. Also wir lassen eine Urlauberfamilie in die Ostsee springen natürlich. Wir sind in der Feldsteinkirche Ratekau, wo es sehr durch diese dicken Feldsteinmauern sehr schön kühl ist. In der Kalkberghöhle in Bad Segeberg, wo es angenehm kühl und duster ist. Und in einem Kühlraum eines Supermarktes. Also alles zu stellen, wo sich Leute an diesen heißen, rekordheißen Tagen eben ein bisschen Erfrischung verschaffen können.
Ob es sich lohnt, einen warmen Sommerabend mit Albrecht Selges Buch Fliegen zu verbringen, erfahren Sie gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Medias Res gibt es wieder morgen 15:35 Uhr. Ich bin Bettina Schmieding und danke fürs Interesse.